zum Mitnehmen bitte. Der Politikvideo-Podcast für Stormann. Staffel 3, Folge 4. Welche Rolle hat die EU im Iran-Konflikt? Heute zu Gast Dilara Burkhardt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Dilara. Schön, dass du heute bei uns bist. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen?
Moin, klar, mach ich gern. Ich bin Dilara. Ich bin ursprünglich aus Sieg im Kreis Stormann, wohne mittlerweile in Kiel und bin seit Mai 2019 Abgeordnete der SPD im Europäischen Parlament.
Spannend auf jeden Fall. Da hast du ja auch auf jeden Fall eine tolle Laufbahn hinter dir. Was sind denn so deine Kernbereiche? Wo bist du genau tätig? Was sind vielleicht auch die Themen, für die du besonders brennst?
Im Europäischen Parlament habe ich die große Ehre, im größten Ausschuss aktiv zu sein. Das ist der Umweltausschuss. Der hat, um sich das mal so vorzustellen, bummelig so viele Mitglieder wie der Schleswig-Holsteinische Landtag. Also wir sind über 70 Abgeordnete allein im Umweltausschuss. Und ich darf dort ganz viele unterschiedliche Themen rund um Umweltpolitik und Nachhaltigkeit bearbeiten. Momentan geht es bei mir vor allen Dingen um Verpackung. Also da kläre ich so Fragen, wie können wir eigentlich Verpackungsmüll in der EU reduzieren? Also ihr kennt vielleicht alle die in Plastik verpackten Paprikas oder jede einzelne Schokobon, der einzeln verpackt ist. Das sind alles Verpackungen, die sind irgendwie vermeidbar und die braucht man nicht unbedingt. Gleichzeitig sind die aber auch so klein, dass sie immer wieder in der Umwelt landen. Und da müssen wir eben gucken, wie wir diese Verpackungsmüll reduzieren können. An so welchen praktischen Fragen darf ich verhandeln? Aber ich habe mich zum Beispiel auch ganz stark gegen Entwaldung eingesetzt und habe an einem Gesetz mitwirken dürfen, was jetzt auch sogar schon beschlossen ist. Das ist auch selten, dass man in einer Mandatszeit, also in einer Amtszeit als Abgeordnete das macht. Da geht es darum, dass so Rohstoffe wie Palmöl, Kakao, Kaffee, Soja und so weiter, die ein großes Risiko haben, zur Entwaldung beizutragen, nicht mehr einfach so auf den europäischen Markt kommen können, sondern dass man eben nachweisen muss, dass sie nicht zur Entwaldung beigetragen haben. Und so sorge ich auf europäischer Ebene, das kann man grob sagen, so dafür, dass Nachhaltigkeit nicht etwas ist, wo man sich ganz krass konzentrieren muss, damit man das wirklich machen kann, sondern dass wirklich alle Menschen nachhaltig leben können, weil es im Supermarktregal die Pflichten der Unternehmen und nicht des Einzelnen sind. Also das ist so das, was mich antreibt und was ich auf europäischer Ebene mache.
Total spannend, das klingt auf jeden Fall auch sehr vielseitig. Da hast du bestimmt immer lange Tage auch in Brüssel und in Straßburg. Aber schön, dass du es heute hierher geschafft hast. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen über die Situation im Iran sprechen. Es wird ja auch immer wieder als feministische Revolution bezeichnet. Aber ich glaube, vielen ist gar nicht so bewusst, was denn alles dahinter steckt. Ich meine, man sieht es in den Medien. Man hat es zumindest in der Zeit lang immer gesehen. Jetzt hört man es noch ab und zu mal in den Nachrichten, was da so vor sich geht. Aber was passiert da eigentlich oder was steckt auch hinter der Bewegung?
Also vielleicht nochmal als Kontext, warum du vielleicht gerade mich dazu fragst. Ich habe angefangen ja mit dem Beginn der sogenannten feministischen Revolution im Iran auch ganz aktiv als Parlamentarier, nicht unbedingt als Expertin im Nahost, sondern als Parlamentarierin dafür Aufmerksamkeit zu machen. Weil es mir wichtig ist, einerseits, weil ich sowieso beeindruckend finde, wenn Menschen gegen ein ganz furchtbares Regime aufbegehren, um für Werte, für die wir in Europa jeden Tag, also die wir ein bisschen selbstverständlich finden, Demokratie, Freiheit und so weiter, dass sie dafür wirklich auf die Straße gehen und ihr Leben riskieren. Aber auch, weil meine Familie aus dem Iran geflüchtet ist. Also meine Mutter ist, da war sie ja, um die 17, 18, als sie nach Deutschland gekommen ist. Und die sind halt genau geflüchtet, weil meine Oma wollte, dass ihre Töchter in Freiheit und Demokratie aufwachsen können. Und für mich ist das eben eine ganz emotionale Geschichte, weil mein Lebensweg wäre für eine Frau im Iran so nicht möglich. Und genau diese Freiheit wollte ja meine Familie für mich und für die folgenden Generationen in unserer Familie. Und dementsprechend fühle ich da eine sehr große moralische Verpflichtung, auch laut zu sein. Was ist konkret passiert? Es gab immer mal wieder, also das aktuelle Regime, die Islamische Republik, das islamistische Regime ist seit über 40 Jahren mittlerweile an der Macht. Und dieses Regime hat nach und nach immer krasser die Rechte von Frauen beschnitten und generell eigentlich Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und so weiter. Davon können Menschen im Iran also nur träumen. Also das gibt es de facto nicht. Gleichzeitig ist das Regime auch eins der brutalsten der Welt. Also es gibt Folter, es gibt Verschleppung von politischen Gegnern, es gibt Todesstrafen, es gibt Verfolgung im Alltag, es gibt Sittenpolizeien, die eben auch genau gucken, wie Frauen sich im Alltag verhalten. Es gibt aber eben auch massiv Unterdrückung von Frauen. Und die aktuelle Revolutionsbewegung, die gestartet hat, die ist ein bisschen nochmal anders als andere. Also das Regime wurde immer kritisiert. Es gab immer mal wieder Protestbewegungen. Aber diese Masse an Protesten, die wir jetzt sehen, die gab es wirklich in den letzten 40 Jahren so noch nicht, weil alle Bevölkerungsschichten auf der Straße sind. Ausgelöst hat sich das Ganze mit der Ermordung der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini, die ihr Kopftuch nicht richtig getragen hatte, die da aufgegriffen wurde von der Sittenpolizei, die so krass im Gewahrsam der Polizei ja, verprügelt, gefoltert wurde, dass sie an diesen Verletzungen, ja, also dass sie deswegen starb oder dass sie ermordet wurde von diesem gewaltsamen Regime. Und das war nicht der erste Fall dieser Art, aber es war einer, der sehr viel Öffentlichkeit bekommen hat und eben dazu geführt hat, dass ja tausende Menschen im Iran auf die Straße gehen bis heute. Also Ganze spielte sich ab Ende September des letzten Jahres und seitdem sind regelmäßig Menschen auf der Straße, vor allen Dingen Frauen. Und der Spruch, mit dem dann eben die Menschen auf der Straße gehen, ist Zanzendegi Azadi, also das bedeutet Frauenleben Freiheit. Und da geht es eben genau um diesen Kampf für Frauen, für Selbstbestimmung und für ein besseres Morgen. Und diese Vision führt immer weiter zu auch Akten zivilen Ungehorsam. Also Menschen tragen trotz der Hijab-Pflicht, tragen ihre Haare offen, sie gehen durch die Straßen, sie demonstrieren, sie schneiden ihre Zöpfe ab. Also sie machen weiter Druck, eben ausgelöst von dieser Protestwelle nach der Ermordung. Und was dazu vielleicht noch wichtig ist, also Jina Mahsa Amini ist auch nicht die einzige, die in diesem Zuge dieser Revolution ermordet wurde. Man zählt jetzt mittlerweile über 400 ermordete Personen. Es gibt Masseninhaftierungen. Menschen sind in Foltergefängnissen. Und ja, eigentlich ist es so ein bisschen auch, dass man versucht, mit aller brutalen Gewalt auf Seiten des Regimes diese Protestbewegung im Keim zu ersticken. Aber nicht mit Erfolg. Also da ist jetzt gerade die Gen Z auf der Straße im Iran, die nichts anderes kennt als dieses Regime und die haben einfach keinen Bock mehr, sich das gefallen zu lassen. Und die kämpfen und ich finde das wahnsinnig inspirierend und wahnsinnig beeindruckend und finde es cool, dass ihr in eurem Podcast darauf schauen wollt. Ich finde es unglaublich wichtig.
Danke für die kurze Einführung. Ja, ich finde es total erschreckend, wenn man sich überlegt, ich kann hier auf die Straße gehen, ich kann ohne Kopftuch rumlaufen, ich kann mich anziehen, wie ich möchte, ich kann mich frei bewegen. Ich brauche keine Angst haben, eingesperrt zu werden oder vielleicht sogar hingerichtet zu werden. Aber wie du es gerade angesprochen hast, im Iran geht es halt leider kaum einer Frau so. Das ist ein total wichtiges Thema und ich habe das Gefühl, es fällt momentan leider wieder ein bisschen unter den Tisch. In den Medien wurde es ja ganz lange auch aufgepusht, wenn ich das mal so sagen darf, aber mittlerweile sehe ich es leider kaum noch. Sondern nur, wenn ich akut danach suche oder eben PolitikerInnen wie dich habe, die es dann auch auf Social Media verbreiten. Es ist ja auch so, dass Propaganda zum Teil auf TikTok verbreitet wird und in den Medien aber kaum noch wirklich Informationen darüber kommen, was denn wirklich auch das Regime macht, was die Regierung macht. Der Giftanschlag mit den Mädchen, das wurde auch kaum publiziert, habe ich das Gefühl. Das finde ich total erschreckend. Wie siehst du das? Wie ist es bei dir? Du hast wahrscheinlich in deinem Umfeld mehr Leute, die es vielleicht noch posten als andere.
Also, aber mir geht es im Großen so wie dir. Also als es begann, als die großen Proteste waren, da hat man es eigentlich jeden Tag in der Tagesschau oder irgendwie zumindest auf Titelseiten irgendwo lesen können. Und das ist mittlerweile verschwunden. Natürlich folge ich auf den sozialen Netzwerken einigen Journalistinnen und Aktivisten, die dazu viel machen. Aber ich glaube schon, dass das Gefährliche ist. Also wir haben ja mit einem Regime zu tun, das keine Pressefreiheit zulässt. Und die Informationen, die wir aus dem Iran kriegen von offiziellen Nachrichtenportalen, da kann man ziemlich sicher, mit großer Sicherheit sagen, dass das wahrscheinlich nicht so ganz die Wahrheit ist. Und da wird immer wieder versucht, auch die Realität aus Sicht des Regimes darzustellen über so Nachrichtenmeldungen. Also dass das Regime zum Beispiel durchgibt, ja, die Proteste sind weniger geworden. Dabei findet immer noch flächendeckend im gesamten Land Proteste statt. Also das Regime hat auch wahnsinnig viele Instrumente sich geschaffen, zum Beispiel im Bereich der Internetzensur, um dafür zu sorgen, dass gar nicht andere Bilder aus dem Land rauskommen können. Also jedes Video, was wir von den Protesten gesehen haben, dafür haben Menschen ein großes Risiko aufgenommen, dass es eben rausgesendet werden kann, weil mit den Daten, also mit IP-Adressen und so weiter, kann das Regime den Aufenthalt von Leuten auch tracken. Also da gibt es eine massive Verfolgung auch und Daten von auch offenen Dienstleistungs-Apps wie zum Beispiel Uber werden dafür genutzt, um Regimegegner zu lokalisieren und dann eben auch in Haft zu nehmen. Dementsprechend muss man alle Informationen, die man aus dem Iran bekommt, immer mit Vorsicht genießen und auch versuchen einzuordnen und sich Hintergründe zu besorgen. Und da kann ich auch auf jeden Fall Journalistinnen wie Gilda Sahebi, die ganz viel dazu macht, empfehlen. Nathalie Amiri, die halt sehr viele Kontakte vor Ort haben und die auch sehr viel Zeit damit verwenden, auch so Fact-Checking zu machen. Also wenn ihr euch für die aktuellen Entwicklungen interessiert, guckt da auf jeden Fall rein. Was auch wichtig ist, vielleicht zu wissen, ist, dass man das auch so Sachen wie die Giftanschläge, da gibt es quasi unterschiedliche Theorien, wie das jetzt sein konnte. Weil was passiert ist, ist, dass wir ja wahnsinnig viele Videos von diesen Giftanschlägen bekommen haben. Und da fragt man sich ein bisschen, okay, es gibt ja Zensur, also das Internet wurde ja zum Beispiel zum Semesterstart im Iran oder zur Prüfungsphase, das war es, glaube ich, zur Prüfungsphase einfach abgestellt, offiziell, damit die Studierenden sich auf die Prüfung konzentrieren können. Aber nee, natürlich war das auch wieder ja, im Moment der Zensur, der gemacht wurde, damit keine Daten kommen. Aber warum können auf einmal so viele Informationen über die Giftgasanschläge verbreitet werden? Also da gibt es, ich hatte gestern dazu gerade mit Wissenschaftlerinnen an der Uni diskutiert in Kiel, die eben auch gesagt haben, ja, das war schon sehr komisch, vor allen Dingen, weil das Regime dann ja kurze Zeit später die Giftgasanschläge selber verurteilt hat, ne? Also die Giftgasanschläge haben angefangen, es hieß, es sind so radikale Gruppen im Iran und dann hat das Regime gesagt, wir verurteilen das und die haben jetzt sogar eine Taskforce zur Ermittlung dagegen gemacht. Deswegen muss man ein bisschen gucken, sind das vielleicht auch die Bilder gewesen, die das iranische Regime erzeugen wollte? Also wollten die quasi sich als Retter auch von Frauen stilisieren, nachdem die ganze schlechte Presse weltweit und das Image ja auch der Regierung nicht das Beste ist. Also dementsprechend immer Vorsicht an der Bahnsteigkante, was Informationen aus dem Iran angeht. Was ich glaube, was jetzt unsere Aufgabe ist, gerade als diejenigen, die solidarisch mit der Bewegung sein wollen, dass wir eben immer genau weiter hinschauen und uns diese Informationen besorgen.
Definitiv. Das Abwägen fällt ja leider immer schwer mit den Medien. Du hast es gerade angesprochen. Was ich aber auch erschreckend finde, die Proteste laufen jetzt ja nicht nur im Iran, sondern auch in Deutschland und in anderen Ländern. Und trotzdem verschärft das Regime weiter ihre Sanktionen quasi gegenüber den Leuten, die ihr Kopftuch nicht mehr tragen, vor allem den Frauen natürlich. Und auch den Protestierenden, die Frauen unterstützen. Zum Beispiel ist es jetzt ja so, dass sie verfolgt werden, es wird zur Selbstjustiz aufgerufen. Die Proteste schlafen ja trotzdem nicht ein. Sie kämpfen ja weiter für ihre Freiheit, was ich total stark finde. Aber wie ist das? Siehst du da eine Veränderung? Siehst du Hoffnung? Siehst du Licht am Ende des Tunnels?
Also die Gewalt und die Verfolgung des Regimes richtet sich ja nicht nur gegen Frauen und es geht auch um mehr als das Kopftuch. Also es geht um eine holistisch, sagt man immer, ein ganzheitlich verstandenes Bild von Freiheit, für das Menschen, egal welchen Geschlechts gerade auf der Straße sind, also unter denjenigen, die inhaftiert werden, die auch ermordet wurden, jetzt in Schnellverfahren hingerichtet wurden, sind auch viele Männer dabei. Eigentlich richtet sich das Regime gegen die gesamte Bevölkerung, die auf der Straße ist. Und sie machen da keinen Unterschied und sie haben auch überhaupt keine Skrupel, dagegen ihre eigene Bevölkerung abzuschlachten. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Also da sind Massen an Menschen in den ganzen Foltergefängnissen, werden zu Tode hingerichtet, nur weil sie anders denken. Also eigentlich alles, jede Person, die anders denkt und die Freiheit und Demokratie anstrebt, die wird im Iran verfolgt. Und das ist eine Realität und das ist auch eine Realität, da bin ich mir ziemlich sicher, die wird mit diesem Regime immer bleiben, weil das Regime seit über 40 Jahren so arbeitet. Andersdenkende werden verfolgt, ermordet oder müssen ins Exil flüchten. Das hat Methode seit über 40 Jahren. Und deswegen glaube ich, die einzige wirkliche Freiheit und Demokratie für die Menschen im Iran wird darin liegen, dass dieses Regime überwunden wird. Also dass ein sogenannter Regimewechsel angestrebt wird, dass die Revolution Erfolg hat und eben eine Demokratie in dem Land aufgebaut wird. wie realistisch das ist, das kann ich auch nur hoffen. Also natürlich wünsche ich mir, dass diese Proteste und diese Revolution Erfolg hat und die Masse an Menschen, also diesmal sind es eben nicht nur zum Beispiel Studierende, nicht nur gut Ausgebildete, es geht wirklich durch alle gesellschaftliche Schichten im Iran. Und das ist schon eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Revolution. Wir müssen aber eben, das müssen halt weiter dahin schauen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Menschen alleine unter den Augen des Regimes wieder sind. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung, vor der wir stehen. Einerseits können wir, glaube ich, nicht viel mehr tun, als wir jetzt tun. Also wir haben unterschiedliche Sanktionen auf europäischer Ebene festgelegt. Aber es gibt halt auch einfach die richtige Veränderung und die Veränderung hin zu einer anderen Gesellschaft. Die muss natürlich weiter von den Menschen im Iran erkämpft werden. Also nur damit die Menschen im Iran entscheiden, in was für einer Gesellschaft sie leben können und ob dieses Regime weiter bestehen kann.
Sanktionen gibt es also schon. Bei Sanktionen ist es aber häufig so, dass es eher die Privatperson manchmal trifft, als die Personen, für die sie gemacht sind. Trifft es das Regime oder ist es wirklich, dass es am Ende bei der Privatperson hängen bleibt und am Ende doch nichts wirklich Gutes bringt? Braucht es da einen Wandel vielleicht sogar an den Sanktionen? Und was für Sanktionen habt ihr überhaupt im EU-Parlament?
Also wir haben unterschiedliche Wirtschaftssanktionen jetzt und auch Einfrieren von Vermögen. Wir haben den Verbot des Exports von Waffen in die Region und so weiter. Also wir haben eigentlich alle Register schon gezogen, die es so gibt. Und wir machen Listen von Personen, die eben auch gezielte Sanktionen bekommen sollen. Also deren Vermögen, deren Familien sollen eben in der Bewegungsfreiheit eingeschätzt werden. Also eigentlich haben wir den gesamten Instrumentenkasten, den es in der Sanktionspolitik der Europäischen Union gibt und überprüfen eben regelmäßig, ob weitere Personen und Gruppen aufgenommen werden. Und diese Sanktionen haben natürlich eine wichtige Funktion, dass sie dazu beitragen, dass es eine internationale Ächtung dieses Regimes gibt. Also dass das Regime nicht so einen guten Ruf hat und dass es eben Probleme hat, auch außenpolitisch erfolgreich zu sein. Das liegt eben natürlich auch daran, dass wir diese Sanktionen haben. Und natürlich tut es auch einigen weh, wenn wir ihre Vermögen einfrieren und wenn wir ihre Bewegungsfreiheit ja auch einschränken. Ja, sie dürfen sich dann ja auch nicht mehr nach Europa bewegen und so weiter. Natürlich sind aber diese Sanktionen auch, haben ihre Grenzen in ihrer Wirksamkeit. Also wir befinden uns ja im Jahr 44 dieses Regimes und natürlich gibt es diese Sanktionen schon ziemlich lange und es gibt eben schon ein sehr ausgewieftes Netzwerk, was sie sich in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, wie man eben trotz der Wirtschaftssanktionen Vermögen bewegen kann, wie man trotzdem wirtschaftliche Aktivitäten machen kann. Also das haben die alle schon ziemlich ausklabüstert, weil was viele gar nicht wissen, ist, dass der Iran ein unfassbar reiches Land ist, weil es halt wahnsinnig viele natürliche Ressourcen gibt, wie Öl und so weiter. Also da gibt es einfach unfassbar viel Vermögen, das aber krass ungleich verteilt ist und wo einige Eliten, regimenahe Eliten, wahnsinnig viel Geld anhäufen konnten. Und die haben sich natürlich ein internationales Netz gemacht. Ihre Kinder studieren im Ausland, leben teilweise im Ausland, die haben hier wahnsinnig viele Immobilien und so weiter. Also die Frage ist, wie treffen die Sanktionen eigentlich wirklich die Regimeangehörigen? Und das ist etwas, das muss zumindest in meinem Verständnis immer wieder überprüft werden. Also sind die Sanktionen, erreichen sie das Ziel der Isolierung des Regimes, was das Ziel ist, im geeigneten Maße? Und das muss immer wieder überprüft werden und dann eben nachgesteuert werden. Und das ist, glaube ich, das, was auch anliegt und wofür es auch ein Bewusstsein gibt. Aber grundsätzlich halte ich diese Sanktionen nämlich gerade für die internationale Ächtung schon ein sehr wichtiges Symbol.
Auch wenn die Wirksamkeit immer noch leider ein bisschen eingeschränkt ist anscheinend. Wie sieht das denn aus? Steht ihr auch in Verhandlungen mit dem Iran? Geht ihr überhaupt in Verhandlungen mit dem Iran oder ist das überhaupt nicht eure Aufgabe als EU?
Naja, also die EU besteht ja aus unterschiedlichen Institutionen. Also es gibt uns als Parlament. Wir sind natürlich nicht, also wir haben alle diplomatischen Beziehungen und alle Gespräche mit dem iranischen Regime schon vor einiger Zeit abgebrochen. Also da gibt es keinen direkten Austausch. Die Kommission, also quasi die Regierung der Europäischen Union, gilt das Gleiche. Aber dann gibt es ja noch den Rat und der Rat ist ja quasi die Vertretung der Mitgliedstaaten. Also auch Deutschland ist die EU, also das vergessen manche immer. Und auf dieser Ebene gibt es tatsächlich also keine wirtschaftlichen Beziehungen in weiten Teilen der EU oder nur ganz geringe. Es gibt aber durchaus noch diplomatische Kanäle, einerseits um Flucht zu ermöglichen, Asylmöglichkeiten zu schaffen, also ohne Botschaft im Land ist es zum Beispiel schwierig, ja, Botschaftsasyl zu beantragen und so weiter. Es gibt auch Verhandlungen tatsächlich, also weil es gibt ja, also meine Familie ist aus dem Iran geflohen, aber es gibt halt sehr viele Diaspora-Menschen in Europa, also Menschen, die seit vielen Jahren in Europa, in Deutschland leben, die auch eine Staatsangehörigkeit von einem europäischen Mitgliedsland haben und die eben teilweise eben auch dort von diesem Regime festgehalten werden, inhaftiert werden, gefoltert werden. Und da gibt es durchaus von einigen Mitgliedstaaten natürlich Verhandlungen, um ihre Staatsbürger dann auch aus den Klauen dieses Regimes rauszuverhandeln. Also ein bekannter Fall ist der von Jamshid Chammat. Es ist ein deutscher Staatsbürger. Seine Tochter ist jetzt auch gerade viel im Fernsehen gewesen, weil sie eben sich dafür einsetzt, das Schicksal ihres Vaters sichtbar zu machen. Aber natürlich muss da auch auf Hintergrundebene mit dem Regime verhandelt werden, damit diese Staatsbürgerinnen, auch deutsche Staatsbürgerinnen, freigelassen werden. Dementsprechend ist da kein kompletter Abbruch der Beziehung, aber eben alle diplomatischen, wirtschaftlichen Beziehungen, also vor allem die wirtschaftlichen Beziehungen sind eigentlich komplett abgekapselt.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, nochmal zu erwähnen, dass Deutschland eben auch dazu gehört. Du hattest gerade die Verhandlungen auch angesprochen mit dem Reporter. Wie ist da der aktuelle Stand? Also ich glaube, viele haben das auch einmal kurz in den Medien gesehen, aber dann ist es ja auch wieder etwas untergegangen.
Ich
Also
kann
ist
dir dazu
auch nicht.
tatsächlich gar nichts sagen. Also das ist auch gut, dass das so ist. Also dass das nicht in der Öffentlichkeit verhandelt werden, weil es ja um sehr sensible Dinge geht. Ich habe da auch keinen aktuellen Stand. Er ist meines Wissens lang noch in Haft. Es geht ihm sehr schlecht. Also er ist ja auch, ich glaube, er hat Parkinson und ihm fehlen Medikamente. Hat wohl ganz stark abgenommen. Ist auch in Isolationshaft. Also da werden ganz krude Methoden angewandt, aber also die Details der Verhandlungen, die kenne ich nicht. Und das ist halt auch das eine Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen. Man kann halt Außenpolitik nicht immer in Instagram-Kampagnen packen. Also man kann nicht alles, was man da verhandelt, eben auch online packen, weil es eben um sehr sensible Dinge geht und es geht eben nicht nur um darum, als Regierung zu zeigen, dass man was tut, sondern es geht um Menschenleben. Und dementsprechend ist es eben unter Verschluss und findet im Hintergrund statt und das finde ich auch richtig so.
Das stimmt auf jeden Fall. Es gibt ja auch Leute in Deutschland, die auf die Straße gehen, ob es Protestbewegungen sind, ob es Informationsveranstaltungen sind. Was können denn Menschen hier vor Ort tun, was vielleicht irgendwie helfen könnte? Ob es Proteste sind, Instagram-Kampagnen?
Schaut weiter in den Iran und organisiert diese Kundgebung, organisiert aber vielleicht auch mal Hintergrundveranstaltungen, wo ihr mit Expertinnen über die Situation im Iran spricht und auch ein bisschen versucht, über das Land zu lernen. Also das kann ich alles nur empfehlen. Also guckt weiterhin, liest über die Geschichten der Menschen, die im Iran auf die Straße gehen oder die eben auch in Haft sind, deren Leben in Gefahr sind. Ich kann da euch auch, das können wir an die Shownotes vom Podcast packen, ein paar Bücher empfehlen, die gerade rausgekommen sind. Also ich lese gerade zum Beispiel von Gilda Sahebi Unser Schwert ist Liebe, wo sie auch sehr viele Stimmen aus dem Iran eingefangen hat, wo es eben genau um die Motivation und die Hintergründe geht, warum Menschen auf die Straße gehen. Und ich finde, wir alle erkennen da sicherlich auch Dinge und Träume und Wünsche, die für uns total wichtig sind, wieder. Also man merkt immer, dass egal wie viele Kilometer uns vielleicht als Generation trennen, also wir haben schon sehr ähnliche Schicksale und Herausforderungen oder Wünsche und Träume, die wir haben, aber halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir diese Wünsche und Träume realisieren können. Und da finde ich das eben wichtig, dass man diesen Menschenmassen, die man auf der Straße immer sieht, eben auch persönliche Geschichten und Gesichter gibt. Und das schafft das Buch von Gilda Sahibi, was ich empfehlen kann, sehr. Es gibt aber auch einige andere, Natalie Amiri und Düsen Tekkal haben zum Beispiel auch eins gerade geschrieben, die Frauen Irans, wo auch nochmal ein paar Porträts drin sind. Genau, also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, sich zu informieren, zu posten und auch zu spenden an Hilfsorganisationen, die Hilfe in den Iran organisieren.
Danke, ich denke, dass es auf jeden Fall ein guter Tipp ist, dass man das Thema auch weiter aktuell hält. Wie du es halt auch schon vermehrt angesprochen hast, ist es einfach wichtig, sich zu informieren, auch wenn es manchmal schwerfällt und anstrengend ist. Ich denke, das gehört einfach dazu und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe. Hast du sonst noch etwas, was du mitgeben möchtest? Als Motivation, da stark zu bleiben, vielleicht auch für Angehörige, die selber Personen im Ausland haben, so wie du?
Versucht Netzwerke aufzubauen und versucht mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also ich habe ja gesagt, dass ich aus einer iranischen Familie komme. Ich kannte aber, muss ich ganz ehrlich sagen, vor dem Beginn der Revolution nur ganz wenige andere Menschen mit dem Hintergrund. Und auf einmal sind wir so viele auf den Straßen und das ist total auch bereichernd und empowernd, sich in dieser schwierigen Zeit auch beiseite zu stehen und eben auch Perspektiven verstehen zu lernen und als Community auch ins Gespräch zu kommen. Also das nutzt das unbedingt. Ihr seid nicht alleine mit der Situation. Ihr könnt euch da auf jeden Fall auch in Gruppen organisieren und einen Schutzraum bilden. Für diejenigen, die vielleicht keine persönliche Beziehung haben, aber sonst irgendwie dranbleiben wollen, habe ich ja schon viele Tipps gegeben. Meldet euch aber auch gerne bei euren Abgeordneten, macht auch bei denen Druck. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass Menschen sehen, also dass die Leute sich noch um die Situation im Iran kümmern und die dann auch eure gewählten Vertreterinnen in den Parlamenten die Verantwortung haben, dafür zu sorgen, auch im politischen Leben das sichtbar zu machen. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil das hat gerade am Anfang der Revolution schon einen Unterschied gemacht. Also jetzt sind wir nur noch eine Handvoll von Europaabgeordneten, die sich regelmäßig mit dem Iran befassen. Vor ein paar Wochen waren es noch super viele, weil alle möglichen Menschen ihren Abgeordneten Briefe geschrieben haben und Druck gemacht haben. Also nutzt auch diese Möglichkeit, so Entscheidungen auf politischer Ebene einzufordern, weil die Leute, die in den Parlamenten sitzen, habt ihr vielleicht, wenn ihr noch unter 18 wart bei der letzten Europawahl, das ändert sich ja jetzt, man darf ja jetzt ab 16 wählen, aber ihr habt die trotzdem, die sind trotzdem für euch da, nutzt eure Stimme, macht Druck und fordert von Abgeordneten ein, dass sie auch eure Stimme erheben.
Ich denke, das war ein super Schlusswort, um auch nochmal was mitzugeben als Message. Auf jeden Fall danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, so ein Tag kann bestimmt ganz schön stressig sein, aber für das wichtige Thema total super, wie du nochmal informiert hast. Und ich denke, dadurch sind wir alle nochmal ein bisschen schlauer geworden, was auch gerade im Iran vorgeht und wie die Politik auch am Handeln ist und was sie überhaupt tun kann. Dankeschön.
Sehr gern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum Mitnehmen bitte.